So ein schönes Bühnenbild haben wir zu Hause nicht. Und ich habe jetzt was Schönes zu sehen, aber ihr seht auch was Schönes. Das hat mich gerade begeistert. Diese grüne Kulisse im Hintergrund, super. Den Kopf in den Wolken ist heute nicht so einfach, sind nicht so viele da. Die letzten zwei Jahre hätten wir da glaubwürdiger drüber predigen können, weil da waren viele Wolken und auch einiges, was rauskam. Aber so ist besser, oder? Ja, finde ich auch. Wisst ihr, wir sind als Christen auf einem Spielfeld, geistlich gesehen. Wir stehen nicht wirklich, wir sitzen nicht wirklich in den Rängen, so wie ihr jetzt gerade. Das ist nicht die Situation, wie das geistige Leben stattfinden sollte. Ich will nicht sagen, dass es keine gibt, die in den Rängen bleiben, aber das ist nicht, wo wir hingehören. Wow. Die Soundeffekte sind klasse heute. Steven Spielberg wäre stolz auf uns. Wisst ihr, auf der Tribüne zu sitzen und Popcorn zu mampfen, ist entspannender, als selbst aktiv Tore zu schießen oder in einem Spiel dabei zu sein. Stimmt's? Einen actiongeladenen Kriegsfilm zu sehen, ist für viele Männer begeisternd, aber es ist was ganz anderes, selbst in der Schlacht aktiv zu sein. Die großen Geschichten von geistlichen Erfolgen aus der Vergangenheit zu erzählen und sich anzuhören, ist eine andere Sache, als aktiv selbst Geschichte zu schreiben, wozu wir berufen sind. Ich glaube, es geht für uns Christen immer um eins: erwachsen zu werden. Nicht, dass wir nicht körperlich erwachsen sind, die meisten von uns sind es, definitiv. Aber was ist mit dem geistlichen Wachsen, wo die Bibel immer wieder davon spricht, dass es ein permanenter Prozess ist, wo es sogar Rückschläge gibt? Habt ihr mal Benjamin Button gesehen? Der wurde immer jünger. War ein übles Ding für ihn. Ne? Er starb dann als Baby und wurde geboren als Greis. Verrückte Geschichte. Aber so geht es manchen Christen. Sie haben Zeiten, wo sie stark sind, wo sie durchstarten. Und dann aus irgendeinem Grund, vielleicht irgendein Schlag vom Leben, und auf einmal geht alles zurück. Und man bekommt geistlich wieder ein Stadium vom Teenager oder sogar noch weiter zurück. Und ist völlig ineffektiv für alles, was Gott eigentlich für das Leben geplant hatte. Ich glaube, ein wesentliches Zeichen dafür, geistlich erwachsen geworden zu sein, ist es, aktiv im Kampf des Glaubens zu stehen. Ich habe die Tage die Inschrift eines Denkmals für die 984 gefallenen Soldaten des Standortes Dietz, ich wohne in der Nähe, gelesen. Und da stand Folgendes, im Krieg 1870 wohlgemerkt, also dieser alte Krieg, von dem kaum einer noch weiß heute, der damals sogar einen Feiertag produzierte, den Sedantag, die große Schlacht gegen Frankreich, wo wir dann tatsächlich gewonnen haben, weil wir ein paar Wochen früher Repetiergewehre hatten als die Franzosen. Und wir durften also nachladen, während die anderen eine Minute brauchten, um ihre nächste Kugel zu stopfen. Und das hat den Krieg letztendlich entschieden. Wie auch immer. 984 Leute aus unserer Nähe fielen in diesem Krieg. Und da steht auf diesem Denkmal: den Toten zum Gedächtnis, dem Vaterland zum Ruhme und der Jugend zur Nacheiferung. Wow. Das sind Sätze, die wir heute so nicht mehr so einfach sagen würden. Da würdest du heute dein politisches Mandat verlieren. Der Jugend zur Nachahmung. Ja, bitte. Wir wollen doch Frieden, ne? Aber die Frage ist doch, die habe ich mir gestellt, als ich das las. Wem eiferst die Jugend denn nach? Wem eifer ich denn nach? Wem eifer ich denn nach? Sag mir doch nicht, es gibt irgendein Leben, wo es keinen Eifer mehr gibt. Dann ist es tot. Dann passiert gar nichts mehr. Ich brauche irgendwas. Ich brauche ein Vorbild. Ich brauche irgendeine Richtung, ein Ziel, wo mein Leben hindriftet oder hingeführt wird. Heute bieten sich ja viele an. Ich meine, wir haben jetzt gerade einen Gott, der ist gerade gestorben oder zumindest hat er Pause gemacht, der Fußballgott für uns Deutsche. Ja, ist nicht so gelaufen. Aber es gibt auch Rockstars oder YouTube-Sternchen. Natürlich Profifußballer, Politiker, manchmal sogar Führer von Religionen oder Philosophen, die bieten sich an. Eifer mir nach, werde wie ich. Aber all die enden mit einem Grabstein. Alle. Wir haben dieses Jahr so viele berühmte Persönlichkeiten verloren. So viele. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so viele waren es noch nie vorher. Fast jede Woche ist ein, zwei Leute nehmen einen Abschied. Jetzt Götz-George als letztes, Prinz, also viele, die meiner Generation zumindest sehr bekannt waren, sind nicht mehr da. Und letztendlich ist es das Ende von allem. Ich kam an einem Grabstein vorbei, der fast 200 Jahre alt war, auch letzte Woche mit meiner Frau. Und ich sagte Iris, irgendwann, wenn, so wie wir jetzt an dem Grabstein vorbeigehen, werden Leute an unserem Grabstein vorbeigehen. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe ja auch, dass das noch ein bisschen dauert, aber der Tag kommt so sicher wie das Abend in unserem Gottesdienst. Das ist normal. Leben beginnt, Leben wird geführt und Leben endet. Nicht immer so geplant, wie wir das gerne hätten. Jetzt habe ich herausgefunden, wir reden ja über Wolken heute oder über eine spezifische Wolke, dass uns der Hebräerbrief was mitteilt, was sehr nachdenklich macht. Es gibt nämlich eine Tribüne mit 100 Millionen oder mehr, ich weiß nicht wie viele, viele Millionen, es werden ständig mehr, Zuschauern, die dir und mir zugucken. Wusstest du das? Die Wolke der Zeugen, sagt die Bibel dazu. Ich lese euch die Stelle vor. Wer die Bibel dabei hat, Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, die wird übrigens in den Versen davor genau beschrieben, da werden all die alttestamentlichen Helden des Glaubens beschrieben, von Adam, Noah bis König David und bis zu den Propheten und all die, die gelitten haben für den Glauben und all das. Und dann heißt es, und da wir nun, also es heißt nicht vielleicht, sondern da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Heute kennen wir den Begriff Wolke vor allem aus der Computerecke, die Cloud. Ist allgegenwärtig inzwischen, überall ist die Cloud präsent. Diese unsichtbaren Datenspeicher, auf denen wir unsere Fotos hochladen können, die wir von überall auf der Welt mit jedem unserer mobilen Geräte uns dann anschauen und mitteilen und so weiter können. Die Cloud, die Wolke, ist eine andere Art von Wolke. Um die geht es mir heute gerade nicht. Denn diese Cloud, die der Hebräerbriefschreiber beschreibt, ist viel wichtiger und interessanter, wie ich meine. Diese Cloud ist wie ein Spiegel, wo man nur von einer Seite hindurchblicken kann. Ja, wenn ihr in Krimi schaut und da ist der Verhörraum und da wird dann der gute und böse Cop ausgespielt gegen den wahrscheinlichen Täter und dann hinter der Glasscheibe dann Spiegel und da gucken sie dann zu und machen sich dann Notizen, ah, der ist schuldig oder dem müsst du das noch sagen. Und so ähnlich funktioniert es. Da ist eine Spiegelscheibe, wir schauen, wir sehen Himmel, wir sehen Erde, wir sehen irgendwelche natürlichen Dinge und dahinter sitzen, stehen wie auch immer Millionen und Abermillionen von Christen, die uns vorangegangen sind und schauen, wie wir unseren Lauf laufen. Ich meine, das ist ein bisschen gruselig, oder? Die sind immer da, die sehen eigentlich alles, was wir tun. Das ist, was uns die Bibel hierzu sagt. Diese Wolke ist allgegenwärtig. Sie bekleidet uns unser ganzes Leben. Sie sieht den Anfang und sie sieht auch das Ende. Und alles, was dazwischen liegt. Und diese Wolke besteht aus Persönlichkeiten aller Zeitalter. Ich habe in meinem Wohnzimmer haben wir ein großes Bild hängen. Das habe ich aus Korea mal mitgebracht. Da ist Jesu Wiederkunft beschrieben. Und siehst du dann dahinter die Kirche Christi mit allen ihren Symbolen, mit allen ihren Farben, mit all ihren Ausdrucksformen, mit all den Zeitaltern von der Kleidung her. Das ist ein tolles Bild. Ich gucke mir das gerne an. Ich hätte es fast mitgebracht. Aber ihr könnt es euch vorstellen. In der Wolke, ja, ist diese Heerschar und schaut Jesus zu. Und wir wissen, diese Wolke ist real. Die wird es geben. Jesus wird auf eine Wolke zurückkommen, sagt die Offenbarung. Und dann werden die Wolke der Herrlichkeit wird da sein. Es gab schon mal die Wolke, wo die Engel gesungen haben, als Jesus geboren wurde. Also Wolken sind nichts Neues in der Bibel. Überall findest du sie. Schon beim Auszug aus Ägypten von Israel ging eine Wolke voran. Wolken waren immer da. Wolken sind meistens da. Und diese Cloud, von der wir reden, ist massiv gewachsen in den letzten Jahrhunderten. Wir wissen, dass diese Wolke aus denen besteht, die vor uns den Weg mit Gott gingen. Wir wissen, dass dazu Adam gehört, Noah, Abraham, der König David, Saul, Esther, Rahab, Ruth. Aber auch die Stars des Neuen Testaments gehören dazu. Die 12 Apostel gehören dazu. Johannes, Jakobus, der Paulus gehört dazu. Die Maria Magdalena gehört in diese Wolke. Winkt mal, Hallo Mary. Ja, die gehören dazu. Lazarus. All die und viele mehr sind da und schauen auch hierher. In irgendeiner Form, in irgendeiner Weise. Kenneth E. Hagin ist in dieser Wolke. Oral Roberts guckt von dieser Wolke. Derek Prince, Billy Joe Daugherty, Catherine Kuhlmann, Amy Semple McPherson, Paula Gassner, um in Deutschland zu bleiben, Konrad Lorenz, ein alter Pfingstbruder. Meine Großmutter Agnes Cornett guckt von dieser Wolke. Günter Krombach guckt von hier. Klaus-Jakob Hoffmann, mein Griechischlehrer, schaut von dort. Die Heike Engelhardt aus Biedenkopf schaut von dort. Die Gisela Bog schaut zu. Wisst ihr, wir sind umgeben von denen und vielen, vielen, vielen mehr. Die sind nicht einfach nur weg. Ich hoffe, dass das niemand von uns hier glaubt, dass wenn wir nach dem Tod ist alles aus. Weil wenn das so ist, dann habt ihr hier nichts verloren. Dann geht raus, macht alles, wo ihr Lust und Spaß drauf habt, weil das Leben ist morgen vorbei. Macht euch keine Gedanken über Rechenschaft, weil die gibt es dann ja nicht. Versteht ihr? Es ist absurd, an Gott zu glauben und ein Leben nach dem Tod auszuschließen. Es ist absurd. Alles geht damit einher. Alles hat hiermit zu tun. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der uns von dieser Wolke berichtet, tut das, weil er uns für unseren Lebenslauf motivieren will. Es soll uns motivieren, schneller zu laufen. Ja, es geht in diesem Lauf auch um Geschwindigkeit. In meiner Bundeswehrzeit haben wir ein paar Mal Leistungsmärsche gemacht. Das waren 20-Kilometer-Märsche. Du bekamst also deinen Rucksack aufgeschnallt, da waren ungefähr 10 Kilo drin. Und dann ging es auf Zeit, 20 Kilometer zu marschieren. Das waren natürlich nicht wirklich so Märsche, das waren dann eher so Märsche. Weil sonst hast du die Zeiten nicht geschafft, um die es dort ging. Wir haben Lasten dabei gehabt, schwere Lasten. Dieser Rucksack war am Anfang nicht zu merken, aber so nach 5 Kilometer auf einmal, das Ding wurde immer schwerer. Nach 10. Ich habe mal Boxtraining gemacht und da gab es ganz einfache Übungen. Kannst du daheim mal probieren. Einfach mal deine Hände ausstrecken. Einfach nur ausstrecken. 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten. Ich sag dir, du hast keine Ahnung gehabt bis dahin, wie schwer deine Hände sind. So, Belastung oder Lasten, die wirken sich auf das auf, was wir machen. Ich habe viele 5000-Meter-Läufe gemacht. Aber die dann, am besten in Shorts, am besten ganz leichtes Shirt an und dann deine Runden gedreht, um dann Sportabzeichen zu bekommen, um damals in den 23 Minuten zu bleiben, die es für die 12,5 Runden dauerte. Das war besser, hat mir besser gefallen, ohne Last, als diese 20-Kilometer-Märsche. So, wir wollen uns all dessen entledigen, weil darum geht es. All das, was Last macht auf unser Leben. Ein Leben ist anstrengend genug in seiner selbst. Wir haben Verpflichtungen, wir haben Dinge, das ist nicht die Last, die ich meine. Das sind Dinge, die gehören zum Leben. Unsere Verpflichtungen, unsere Zuständigkeiten, unser Job, unsere Familie. Das ist nicht die Last, um die es hier geht. Das sind gute Dinge, für die gehören zum Lauf dazu. Das sind Stationen unseres Laufes. Es geht um Sünde, die das größte Hindernis ist, laut dem Hebräerbriefschreiber, für unseren Lauf. Sünde. Wir hatten mal hier vor, ich glaube, 3 Jahren hat Ewald hier gepredigt und hatte seinen Bogen dabei und hat ein Ziel getroffen. Und das ist, was Sünde meint. Das griechische Wort für Sünde bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Sehr einfaches Wort. Wenn du sündigst im Leben, verfehlst du das Ziel, was Gott für dich hat. Fühlt sich scheinbar noch ganz nett an am Anfang, aber letztendlich zahlst du immer einen Preis für jede Sünde. Jede Sünde kostet immer etwas und der Preis wird aber immer erst hinterher berechnet und gezahlt. Schon in diesem Leben durchaus. Aber in dem Moment des Ehebruchs ist dieser Preis vielleicht noch gar nicht so bewusst. Aber dann hinterher, ein Jahr später, wenn die Scheidung durch ist, du die Hälfte deines Vermögens verloren hast, dein Kind nur noch alle 2 Wochen zu sehen bekommst, Alimente abdrücken musst, dann weißt du, was es gekostet hat, stimmt's? Das ist jetzt nur ein Beispiel, ein krasses zugegeben, aber eins, was sehr oft vorkommt. Es gibt viele kleine Dinge, eine kleine Lüge, eine kleine Unaufrichtigkeit, ein Betrug. Ein Verrat. Ja, scheinbar komme ich damit durch, weil ich bin ja nicht angeklagt worden. Aber ich sag dir was, beobachte mal dein Leben. Du zahlst dafür. Du stiehlst jemandem was, verlass dich drauf, du wirst bestohlen.
Du hast die Steuer falsch angegeben, hast den Staat betrogen, verlass dich drauf. In irgendeiner Weise wird dich jemand übers Ohr hauen. Du erlebst es, und zwar multipliziert. Ich lebe lang genug, um das oft genug gesehen zu haben, um sehr vorsichtig zu sein, irgendetwas in diese Richtung auch nur zu denken, weil du zahlst einen Preis. Keiner kommt damit durch. Manchmal ist der Preis die Gesundheit, Bitterkeit oder andere Dinge, die kommen. Es gibt die offensichtlichen Sünden, also die ich aktiv tue. Es gibt aber auch, und das ist mir jetzt gerade wichtiger, es gibt auch die passiven Sünden. Wir sagen dazu Unterlassungssünden. Wenn ich weiß, das Richtige zu tun und tue es nicht, ist das nicht einfach nur nicht gesündigt. Es ist Sünde, laut der Bibel. Du weißt, Gott sagt dir, du solltest das tun. Das Gespräch führen. Jemandem eine Unterstützung zukommen lassen. Jemandem in etwas einweihen, was er wissen sollte. Oder. Und du tust es nicht. Sünde. Du hast deinen Rucksack wieder gefüllt mit neuen Dingen. Und du wunderst dich, dass dein Lauf immer schwerer wird. Und du kaum noch vom Fleck kommst. Last meint auch die kleinen Füchse. Sorgen zum Beispiel. Ängste. Es gibt Menschen, die haben Angst vom Sterben. Oder vom Tod selbst. Es gibt Menschen, die machen sich Sorgen, dass sie die Kontrolle verlieren. Über ihren Ehemann zum Beispiel. Oder über andere, über die Kinder, die gerade heranwachsen. Man merkt, man kann es nicht mehr so. Ängste und Sorgen sind immer Dinge, die mir Lasten sind. Die machen meinen Lauf langsam. Die verändern sogar die Richtung. Wenn ich vorher noch gut in die Richtung unterwegs gewesen bin, wo mein Lauf hingehen sollte, auf einmal merke ich, ich komme ganz woanders lang. Die Gegend, die ist mir gar nicht vertraut, für die war ich nie gemacht. Und dann kann ich scheitern. Bequemlichkeit kann so eine Last sein, so ein kleiner Fuchs. Oder einfach dein Feuer ist aus. Du bist müde geworden. Du bist schon zu lange auf dieser Welt. Du bist vielleicht sogar schon 30. Ja, man hat vor kurzem eine Untersuchung gemacht über deutsche Jugendliche. Man fand heraus, das Wort, was Jugendliche heute am meisten ausdrücken, um sich selbst zu beschreiben, ist müde. Müde. Ja, man kann jetzt sagen, die Generation von heute. Naja, mal langsam. Die Generation von heute hat andere Herausforderungen als die Generation von mir, die Generation vor mir oder die Generation davor. Die wird mit Dingen bombardiert, dass die heute müde sind, weil sie gar nicht mehr wissen, vor Tausenden angeboten, was überhaupt ihr Leben noch sein soll. Ich verstehe es. Ich kann es mir vorstellen. Ich bin froh, dass ich meine Richtung klar habe. Weil wenn ich heute sehe, die Angebote, die es heute gibt, die guten, wie aber auch die schlechten, geht nur in den Bereich Pornografie. Also in meiner Generation musste man auch in irgendwelche schmuddeligen Läden gehen, um irgendwas zu besorgen. Heute machst du einen Klick und du siehst all die Dinge, die man sehen will oder nie sehen will. So, das ist eine andere Generation, andere Herausforderungen. Es sind Lasten. Und ich bin so dankbar, dass Jesus sich als permanenter Lastenträger angeboten hat. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich gebrauche das ständig. Ständig. Die Bibel beschreibt dieses Wort, was Jesus sagt, werft alle eure Sorgen und Lasten auf mich, denn ich bin besorgt für euch, als das Bild eines Beladenen, so ein Sackschlepper, der einen Esel neben sich hat und der diese Last so, das passiert ungefähr so, auf den Esel rüberrollt und es dann festmacht und der Esel trägt sie weiter. Genau das Bild gebraucht Jesus. Jesus sagt, ich bin eigentlich euer Esel. Und ihr werdet Esel, wenn ihr es nicht benutzt. Weil ich als Esel, ich habe die Kraft dazu. Ich habe die Power. Ich kann das tragen. Ich kann all das tragen. Nicht nur meine Last, sondern auch deine und deine und deine. Nur wenn wir sie ihm nicht geben, ist der beste Esel nichts wert. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam, sagt Petrus. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Wenn wir unsere Sorgen zum Beispiel weiter mit uns herumtragen, dann wird es uns langsam und auch kraftlos machen. Irgendwann werden wir so erschöpft und entmutigt sein, so erledigt, dass der Teufel, der umherstreift wie ein brüllender Löwe, uns als wehrloses Opfer vorfindet, dem er den Rest geben kann. Gott, wieso konntest du das zulassen? Und Gott sagt, ich habe überhaupt nichts zugelassen. Du hast es zugelassen. Ich habe dich doch gewarnt. Gib mir deine Sorgen. Hör auf zu sündigen. Geh einen geraden Weg und dir wird es gut gehen. Und ich kann dich schützen. Ich kann dich segnen. Ich las vor kurzem Apostelgeschichte, ich glaube 19 Vers, irgendwas. Und da ging es um was Ähnliches. Es ging darum, wie der Teufel uns sieht. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Stelle. Sieben Söhne eines gewissen Skephas in Ephesus versuchten, einen Dämon auszutreiben aus einem ganz üblen Kameraden. Und das Ende war, dass dieser dämonisierte Mann diese sieben jungen Männer zusammenschlug, auszog und nackt aus dem Haus jagte. Also eine ziemlich drastische Szene. Aber was vorher passierte, war ganz spannend. Dieser dämonisierte Mann, also diese sieben Söhne, die beobachteten Paulus, wie er das in Ephesus gemacht hat. Und die versuchten, das nachzumachen. Das waren Exorzisten, die verdienten wahrscheinlich ihr Geld damit. Und dachten, hey, das ist eine coole Methode. Paulus sagt immer in Jesu Namen. Okay, und dann gingen die hin zu diesem dämonisierten Mann und sagten, hey, Dämon, im Namen von Jesus, dem Paulus predigt, fahr aus. Das Ergebnis war völlig anders als geplant. Weil der Dämon sagte, Jesus kenne ich. Von Paulus weiß ich sehr wohl. Aber wer seid denn ihr? Und dann ging das Gemetzel los. Die Worte allerdings, die im Griechischen stehen für kennen, sind zwei verschiedene bei Jesus und Paulus. Das Wort für kennen bei Jesus bedeutet so viel wie, ich weiß um Gottes Autorität, ich weiß genau, wer Christus ist. Ich kenne ihn noch von Zeiten des Himmels, bevor ich gefallener Engel war. Ich weiß genau, wer Christus ist. Das ist die Bedeutung von dem Kennen in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang bei Paulus ist es ein ganz anderer. Es bedeutet, jemanden vorsichtig zu observieren, zu beobachten. Mit anderen Worten, dieser Dämon sagte, dem Paulus, den beobachten wir schon seit er nach Ephesus reingekommen ist mit seinem Missionsteam. Wir wissen um seine große Autorität, wir haben Abstand von ihm und wir beobachten und wir wissen, wer das ist. Aber ihr habt weder Christus noch den Geist, den Paulus hatte. Keine Chance. So, das ist, was der Teufel tut. Er beobachtet, wie ein Löwe, der umhergeht. Er spielt sich auf, er tut so, als wäre jemand, der er gar nicht ist. Dieser Löwe hat keine Kraft über uns. Es sei denn, wir geben sie ihm. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wenn wir unser Päckchen immer größer werden lassen, immer langsamer werden, immer ferner von dem Weg sind, den Gott für uns hat, ja, dann ist es ganz leicht, dass der Teufel kommt und sagt, ich habe den beobachtet, von allen Seiten ausgespäht, der ist harmlos. Der tut so, als wäre er Christ, aber der hat keine Kraft. Der ist nicht wirklich verbunden mit Christus. Der lebt ein oberflächliches Christsein. Das ist eine gute Beute. Das wird unser Mittagessen. Okay. Petrus lehrt uns eindeutig, dass wir dem Feind widerstehen müssen und sollen und können. Er würde nicht sagen, widerstehe, wenn wir es nicht könnten. Wir sind nicht Schafe, versteht mich nicht falsch. Wir sind nicht Schafe als Christen. Wir sind nicht Beute. Wir sind Jäger. Wir jagen ihn. Wo immer Dämonen oder Teufel irgendetwas tun wollen, wir jagen sie. Und wenn wir das vergessen oder aufhören zu tun, dann wird es gefährlich. Weil dann vertauschen wir die Rollen. Jakobus schreibt, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Haha, das ist sein Platz, das ist seine Rolle. Ich habe das früher mal erzählt, ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem Rottweiler. Ich ging mit meinem damals sehr kleinen schwarzen Hund spazieren in den Feldern und da lief frei laufend ein riesiger Rottweiler. Und der sah mich und vor allem den kleinen Hund. Und der rannte auf uns zu, auf einer geraden Feldweg, einem Affenzahn und knurren und bellen und sah so böse aus, als käme er direkt aus der Hölle. So, und ich hatte meinen Kleinen und ich wusste, okay, ich könnte ihn hochnehmen. Was wird dann passieren? Ich könnte mich nicht wehren, der würde mir wehtun. Oder er wird meinen Hund zerreißen, weil genau das war das, was in seinen Augen drin brannte. Also es war vielleicht der Abstand ein bisschen weiter als die Bühne, wo ich dann reagierte und ich dachte, okay, das ist nur ein Hund, ich bin Mensch. Ich Jäger, du Beute. Ah! Lief mich auf den zu. Und der Hund lief noch 10 Meter und dann drehte er winselnd um und lief weg. Das war's. Ich habe mich erinnert, wer ich bin. Ich habe mich erinnert, dass ein Schlag von mir in seinen Kehlkopf das Ende des Hundes gewesen wäre. Ich wusste, wo ich ihn treffen musste. Hab's noch nie probiert, aber mir haben das Leute erklärt. Okay? Es gibt Dinge, die muss man nicht wirklich probieren, aber es reicht, wenn man sie weiß und danach handelt. Amen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschreckt. Aber genau so war das. So erschrocken war der Hund. Und so sind wir als Christen. Wir sollten ihn erschrecken, nicht er uns. Er ist der Löwe, der nur so tut, als wäre. Wir folgen dem echten Löwen, der einer ist. Aber ich wollte euch noch was lesen. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand. Trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden. Aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Wisst ihr, manchmal ist mir das Christsein zu weich gespült, was ich so beobachte. Ich denke, Leute, wo ist Buße? Buße ist ein altes Wort. Buße heißt Umkehr, heißt Reue. Wo ist Buße? Ja, bitte vergib mir meine Schuld, Herr. Ich werde es nie wieder tun. Was ist das? Das ist was nicht verstanden ist. Buße kommt so tief von innen, dass es dir niemand vorsagen muss. Und die Bibel ermutigt uns, Buße zu suchen, wenn wir sie nicht haben. Wenn ich weiß, hier logisch, ja, ich tue blöde Dinge, ich weiß genau, das ist gegen das, was Gott für mich will, dann ist das erste Gebet, was du beten solltest, wenn du es nicht schon hast, Herr, gib mir einen Geist der Buße, zeig mir echte Reue in mir drin. Das soll echt sein, das soll nicht irgendwas Geblabbertes sein, ich möchte das empfinden können, Traurigkeit über das, so wie du es empfindest, Herr. Und dann wundere dich nicht, wenn dir echt eine Traurigkeit einzieht, weil Buße ist eine Gabe. Wenn du sie nicht hast, bitte darum. Gaben werden gegeben von ihm. Alle guten Gaben kommen von ihm. Doch widerstehen können wir nur, wenn wir Nähe zu Gott haben, zum einen. Wenn die fehlt, dann geht natürlich gar nichts. Wenn du nie dein Leben Gott gegeben hast, dann hörst du hier nur böhmische Dörfer. Verstehe ich. Ging mir genauso früher. Ich habe nichts gegen böhmische Dörfer. Ich mag Böhmen und Meeren. Ich brauche dann neben dieser Nähe zu Gott ein bußfertiges Herz. Trauer und Weinen über unsere Schuld muss echt sein. Denn erst wenn sie das ist, wird dieser Effekt eintreten von Vergebung und von Veränderung. Und wir müssen uns vor Gott beugen. Also ich kann dem Esel das nur überladen, wenn ich mich beuge und die Last rüberrolle. Ich kann nicht so machen, dafür ist das Ding zu schwer. Und das würde dem Esel wehtun, ich muss ihn rüberrollen. Sich vor Gott beugen heißt zu sagen, Gott, du hast recht. Ich habe es nicht drauf, ich kriege mein Leben auch nicht geregelt, nicht wirklich. Ich tue so zwar so, alle denken das zwar, aber eigentlich hier drin ist ein tiefes Loch. Das ist so tief, da verschwindet alles an Hoffnung drin, was mir begegnet nach kurzer Zeit. Ich brauche dich, Gott. Gott ist der Einzige, der dieses Loch wirklich schließen kann. Aber er schließt es wirklich und zwar gründlich. Und als er es bei mir gemacht hat, ich war erst 20, war noch ein junger Mann. Und ich bin so dankbar, weil mein Leben ist von da in eine ganz andere Richtung gegangen. Von den letzten 28 Jahren ist Gott an meiner Seite, jeden Tag, jede Nacht, immer. Ich habe immer Fehler gemacht auch, aber er war sofort da. Weil ich habe gemerkt, Gott, das war Mist gerade, das war ein blöder Spruch oder das war falsch, was ich gerade gemacht habe. Ich habe meine Kinder angeschrien oder meine Frau nicht wertgeschätzt. Herr, vergib mir. Und es war echt, da war Traurigkeit drüber, weil ich wollte ja das Richtige tun. Möchtest du auch das Richtige tun? Ich unterstelle das jedem Einzelnen von euch, die Gott schon kennen oder auch die Gott noch gar nicht kennen. Nur der Theorie nach oder auf Kirche und Religion. Aber Kirche und Religion ist nicht Gott. Kirche und Religion können Gott haben, aber es ist nicht Gott. Auf meinen Vorträgen in der Stadthalle sage ich immer, ich habe mit Religion überhaupt nichts am Hut. Und dann kommen manchmal Herrschaften zu mir hinterher und sagen, Sie sind doch Pastor, wie können Sie sowas sagen? Das ist ganz einfach, Religion tötet. Der Glauben macht lebendig. Religion ist, du darfst nicht, du musst und all die Dinge. Und die Aussagen sind ja oft richtig. Aber wenn das der Geist ist, von Verboten und diesen Dingen, dann werde ich keine Beziehung zu Christus bekommen. Aus der Beziehung zu Christus heraus sehe ich dieselben Dinge und es ist wahr. Es ist gut, du sollst nicht Ehe brechen, es ist ein Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst, es ist ein Gebot. Aber wenn es nicht in der Beziehung mit Christus kommt, dann ist es nur Religion. Ah, ich darf das ja nicht, deswegen versuche ich es mal zu lassen. Du wirst es nicht schaffen. Keiner schafft es. Keiner schafft es lange. Ich sage dir nochmal, wir sind nicht länger Beute, wir sind Jäger. Die Frage ist nur, was jagst du? Es gab einmal einen Löwen, der im Dschungel umherstreifte und seine Macht zur Schau stellte. Jedes Mal, wenn er einem anderen Tier begegnete, gab er ein lautes Brüllen von sich und erwartete, dass dieses die Frage beantwortete, wer ist der König der wilden Tiere? Ein Tier nach dem anderen wurde vor Angst schwach. Das Zebra, die Antilope, der Affe, der Flamingo, sie alle sagten ihm, was er hören wollte. Du bist der König, du bist das Löwe, du bist der wahrliche König der Tiere. Als der Tag zu Ende ging, traf er einen Elefanten. Sag mir, Elefant, brüllte der Löwe, wer, sagst du, ist der König der Tiere? Ohne ein Wort zu sagen, steckte der Elefant seinen Rüssel aus und schlang ihm um den Nacken des Löwen. Er hob ihn hoch, schwang ihn ein paar Mal in der Luft herum, schleuderte ihn dann über ein Schlammloch und steckte ihn mit dem Kopf nach unten wie ein Pfeil ins Ufer. Der alte Löwe kämpfte sich aus dem Schlamm, schüttelte den Kopf und blickte zurück auf den Elefanten.
»Nun, du musst nicht so unhöflich sein«, sagte er, »nur weil du die richtige Antwort nicht weißt.«
Das ist, wie der Teufel ist, weißt du. Bitte, ich überrasche vielleicht den einen oder anderen, der Teufel ist real. Dämonen sind real, die Dinge existieren. Ich habe das mehr als einmal erlebt. Ich war ein paar Mal in Afrika, da ist da eine ganze Menge los in dieser Richtung. Du siehst es in den Leuten, du siehst in ihrem Verhalten. Du kannst die greifen. By the way, es ist besser. Das letzte Mal, als ich in Afrika auf einer Bühne gestanden habe, war das auch eine Open-Air-Bühne. Es war eine Leiterkonferenz. Es saßen ein paar hundert Leute so vor mir. Und rund um die Bühne waren Lichter an. Und dann passierte das, was sehr oft passiert in Ghana. Stromausfall. Alle Lichter gingen aus und ich stand auf der Bühne, um zu predigen. Und dann brachten sie etwas zu mir. Eine Gaslaterne. Eine hier und eine hier. Ich konnte niemanden mehr sehen, der nicht ganz nah an der Bühne saß. Aber mich konnte jeder sehen. Und nicht nur die Menschen. Ihr müsst wissen, in Ghana ist viel Fliegevieh unterwegs abends und nachts. Und zwar sind diese Tiere größer als bei uns. Es flogen mehrere Gottesanbeterinnen darum. Es waren andere Schreckenarten, ich weiß nicht, wie sie heißen. Also es waren so die Geräte, ja, die Größe. Die flogen alle zu diesen beiden Lichtern, zwischen denen ich stand. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie man sich da fühlt, ganz so nebenbei. Es war ein Albtraum. Ich habe nur gesagt, hilf, mach die Lichter wieder an, ich bin hier völlig unter Beschuss. Die haben mir jetzt nichts wehgetan, aber das war so gruselig. Diese riesigen Insekten, und die flogen nochmal die Haare und mal so rum und dann mal den Arm. Und ich war ja der Prediger, ich meine, ich musste ja standhaft sein und stärker ausstrahlen. Man erwartete von mir, dass ich meinen Dienst auch richtig tat. Mir war nicht danach. Also hier ist es schöner. Ich habe Antibrumm auf meinen Arm, sollte hier die Wespe vom letzten Mal kommen, aber die ist nicht zu sehen. Und ich glaube, die lebt auch nicht so lange. Ja, ganz nebenbei. Okay. Alle, die uns beobachten, jetzt in dieser Cloud, die gerade nicht zu sehen ist, die hatten mit denselben Kämpfen zu tun wie wir. Wir denken manchmal, es war eine andere Generation, das stimmt. Und die haben auch nicht die Kämpfe gekämpft, die wir heute kämpfen in vielen Dingen. Aber die haben andere Kämpfe gekämpft, die wir heute nicht mal mehr kennen. Im Mittelalter hat man anders gekämpft, ums Überleben als heute. In anderen Ländern kämpft man anders, ums Überleben als hier. So. Die wussten auch, was Kämpfe sind. Die haben Kämpfe gekämpft, ich wollte nicht tauschen. Das ist die andere Seite. Ja, wenn es um Verfolgung ging und um Leid, um Tod, um Hunger, um frühen Tod. Die wissen heute, diese Leute in der Cloud, die wissen, was wir glauben. Wir glauben. Wir glauben, weil die Bibel das sagt. Wir glauben, dass wir, weil wir Jesus Christus kennen, weil der Heilige Geist in uns wirkt. Aber die sehen das, was wir glauben. Das sage ich fast auf jeder Beerdigung. Sag ich, die sieht jetzt, was wir glauben. Das ist ein Vorteil, kein Nachteil. Der Tod ist für uns Christen kein Feind. Der wird uns irgendwann dahin bringen, wo wir eine Ewigkeit happy sind. Ohne Krankheit, ohne Leiden, ohne Tod. Jetzt könnte doch mal einer sagen, stimmt. So, diese Leute stehen um uns herum, die feuern uns an. Die rufen dir permanent zu. Lauf weiter, werd das Gepäckstück los. Hör auf mit dem Müll. Du hast drauf. Du schaffst das. Du musst nicht das tun, nur weil es dein Vater gemacht hat. Du kommst drüber hinaus. Du musst deine Mutter nicht imitieren. Du hast ein besseres Erbe. Du hast Christus in dir. Du kannst darüber hinauskommen. Du kannst dein Leben führen, was den Namen verdient. Was nicht nur in Existenz endet, wie so viele Leben, die ich beobachte. Die sind irgendwann nur noch existent. Die Leute leben nicht mehr wirklich. Da ist nicht mehr Begeisterung. Die existieren noch. Ich habe mal eine Fabel gelesen, in meinem neuen Buch wird die drin sein. Die Fabel vom Frosch. Ich mag die Fabel. Es war ein Froschrennen. Eine ganze Menge von Fröschen hat sich aufgemacht, ein Rennen zu laufen und dabei einen hohen Berg zu besteigen. Und die hüpften und drumherum waren viele, viele Zuschauerfrösche. Die schauten genau und die feuerten die am Anfang an und dann irgendwann merkten die, unmöglich, da kommen die nie drüber. Da waren Hindernisse im Weg, da waren steile Strecken, wo ein Frosch überhaupt nicht hüpfen kann. Und sagten das, so, ihr armen Frösche, ihr habt ja gar keine Chance, ihr könnt es nicht schaffen. Und das wurde immer lauter, das negative Gerede. Und Frosch für Frosch gaben auf. Zogen sich zurück, sagen, ja, okay, wir haben es versucht, aber das ist ja unmöglich. Das Rennen ist ja so barbarisch. Und eine kleine Gruppe lief weiter und weiter und die Leute riefen noch, ach, guck doch mal, die armen Frösche, da sollen die hoch. Kannst du vergessen, schafft ihr nie. Ihr armen Kerle, ihr tut mir so leid, wenn ihr da abschüttet, ist eh alles vorbei. Und dann hörten die einen nach dem anderen auf und nur einer blieb übrig. Und der lief weiter, obwohl die Stimmen noch lauter wurden. Du armer Frosch, du bist der dümmste von allen, du hast doch nicht kapiert, dass man das nicht schaffen kann. Und er lief weiter, er hopste und hopste und hopste und er lief das Rennen bis zu Ende und er hat es geschafft. Er kam am Gipfel an. Auf dem Weg wieder zurück wurde er angesprochen von anderen Fröschen, die viel früher schon aufgegeben hatten und fragten, sag mal, wie hast du das denn geschafft? Und dann merkten sie, dass der Frosch taub war. Er hat einfach die negativen Stimmen nicht gehört. Weißt du, wir haben so viele Stimmen um uns herum und so viele sind nicht positiv. So viele sagen dir nur alles, was du nicht kannst, was du nicht schaffst. Es gibt da Statistiken, wie viel tausendmal ein 18-Jähriger gehört hat, was er alles nicht kann. Weißt du, das ist doch dann kein Wunder, dass man die Dinge nicht mehr versucht, dass man nicht Herzensblut reingibt und durchstartet und sagt, ey, dann bin ich halt der Erste. Das ist so mein Spruch, wenn jemand sagt, das hat aber noch niemand geschafft, dann bin ich halt der Erste. Ist das stolz? Nein, ich bin nicht stolz. Ich weiß, dass ich das alleine sowieso nicht kann. Ich kann alleine gar nichts. Aber ich weiß genau, wer er ist. Ich weiß, ich habe den Löwen in mir, der echt ist. Und wenn er mir sagt, ich soll was tun, dann tue ich das. Und wenn das noch keiner getan hat, dann hat es halt noch keiner getan. Aber wenn er das sagt, dann weiß ich, es wird klappen. Dann schaffe ich das. Weißt du das auch? Oh, ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, aber aus Zeitgründen lasse ich das. Ich sage dir nur noch, wir laufen Langstrecke. Wir laufen Langstrecke. Unser Leben ist nicht ein kurzer Sprint. Wir laufen ein langes Rennen. Viele von uns waren 80, 90, 100 Jahre alt. Die Chancen darauf steigen, allein medizinisch gesehen, immer mehr. Und außerdem habt ihr den wichtigsten Wachstumsfaktor ja schon in euch. Eine lebendige Gottesbeziehung ist nachweislich der wichtigste Punkt, um gesund alt zu werden. Wichtiger als das Erbe, wichtiger als die Ernährung, wichtiger als die Bewegung. Das hat ein deutscher Wissenschaftler herausgefunden, vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren ungefähr. Eine weltbewegende Studie, über 30.000 Deutsche haben daran teilgenommen. Ich fand es klasse. Ich dachte, wow, cool, wenn meine Gene nichts sind, wenn ich es nicht drauf habe, Sport zu machen jeden Tag oder ich einfach gerne esse, was nicht so gesund ist. Wenn ich die Beziehung zu Christus, wenn ich da festhalte und die pflege, dann gleicht es sehr viel aus, sehr viel mehr, als die Wissenschaft bis dahin dachte. Wir benötigen Ausdauer. Es geht darum, das Richtige beständig zu tun. Nicht nur etwas beständig zu tun, sondern das Richtige. Und das Richtige zeigt uns alleine Gott und die Bibel. Das ist das Richtige. Alle anderen Dinge ändern sich. Die Bibel ist so aktuell wie die Tageszeitung von morgen. Und morgen kannst du genau dasselbe über sie sagen. Und es verändert sich nicht. Alles andere verändert sich. Heute sind die Nachrichten so, morgen so. Als Kind durfte ich nicht so viele Eier essen, weil das war ja schädlich. Heute weiß man, du kannst 20 Eier am Tag essen, es wird dir nichts schaden, wenn du gewisse Probleme nicht hast. Also die Dinge ändern sich. Was damals richtig war, ist heute nicht mehr richtig. Was heute richtig ist, wird morgen zum größten Teil auch nicht mehr richtig sein. Es sei denn, du kennst Gott und du hörst auf die Bibel. Da sind Wahrheiten drin, die bleiben. Die bleiben gleich. Wir sollten ohne Gepäck laufen. Weil die Sorgen und Ängste, die sollten auf Jesus warten. Und wir sollten einen Lebensstil der Liebe leben. Liebe heißt, ich vergebe. Sogar denen, die es nicht verdienen. Gerade denen, die es nicht vergeben. Sogar denen, die gar nicht sich entschuldigen. Die es gar nicht als falsch sehen. Ich lasse diesen ganzen Ärger los. Und ich gebe Gott das Urteil. Er wird sowieso urteilen. Es gibt einen Tag, da wird jeder sein Urteil bekommen. Aber ich bin nicht der verantwortliche Richter. Ich bin nicht verantwortlich, irgendjemanden zu richten. Auch nicht der, der mich verletzt hat. Wir sollten den Blick auf das Ziel gerichtet lassen, nicht auf den Weg allein. Dann sehe ich nur Hindernisse, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Aber wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich zum einen das Ziel meiner Reise und zum anderen sehe ich auch, wie er mit Dingen umgegangen ist und umgeht und kann lernen von ihm. Oh, liebe deine Feinde, allein der Satz, da könnten wir jetzt lange drüber reden. Der ist emotional hochgeladen, wenn du einen Feind hast, der dir mal richtig übel zugespielt hast. Und Gott sagt, lieb ihn. Oh, hey, du hast keine Ahnung, Jesus, was der mir angetan hat. Er weiß es genau. Er hat es vorgelebt. Er hat am Kreuz seinen Peinigern vergeben. Und ich meine, kann dir jemand mehr antun, als dir Nägel durch dein Fleisch schlagen, dich an Kreuz nageln, bis du elendig verreckst? Ich glaube, da gibt es nicht mehr wirklich Steigerungen zu. und vorher noch Geiseln, dass die Knochen offen liegen und die inneren Organe freigelegt werden. Das war nicht witzig. Und er hat es getan. Er hat nicht nur gepredigt, er hat es getan. Und wenn er das tun kann, sagt er damit, du kannst es auch. Kenneth Hagin hat mal diesen Hebräer 12, Vers 1 folgendermaßen übersetzt in der erweiterten Übersetzung. Er sagt, da wir eine derart große Wolke von Männern und Frauen des Glaubens haben, die uns von der Tribüne aus beobachtet, wollen wir uns all dessen entledigen, was uns langsam macht oder uns zurückhält, insbesondere der Sünden, die sich uns so eng um die Füße legen und uns gefangen nehmen und mit Ausdauer den bestimmten Wettlauf laufen, den Gott für uns vorgesehen hat. Ich fasse zusammen. Wir werden beobachtet. Sowohl vom Feind wie von der Wolke der Zeugen. Irgendwann werden wir auch auf dieser himmlischen Tribüne sitzen. Doch nicht heute. Heute sind wir selbst auf dem Spielfeld, um unseren Lauf zu laufen. Ein Lauf, über den wir uns buchstäblich in Ewigkeit unterhalten werden. Ein Lauf, der nie wiederholbar wird. Wir haben tatsächlich nur dieses eine Leben auf dieser Erde. Und die Dinge, die wir hier tun können, können wir in Ewigkeit so nie wieder tun. Beide Parteien sind an unserer Geschwindigkeit und an unserer Richtung interessiert. Sowohl Gott wie auch der Feind. Während der Feind versucht, uns ein Bein zu stellen, feuern uns die Glaubenshelden aller Zeiten an und ermutigen uns, durchzulaufen. Es gab mal eine junge Frau, die einen großen Schwimmrekord aufstellen wollte. Ich bin nicht mehr genau sicher, welche Strecke es war. Es war eine übermenschliche Strecke. Es waren viele, viele Meilen, die sie schwimmen musste, bis zu ihrem Ziel, zu einer Küste. Und sie hat aufgegeben, nach mehreren Stunden am Stück. Und sie wurde dann gefragt, warum sie nur 2 Kilometer vor der Küste aufgegeben habe. Und ihre Antwort war einfach. Ich konnte das Ziel nicht mehr sehen. Ich habe das Ziel nicht gesehen. Wenn ich das gewusst hätte, die Kraft hätte ich gehabt, aber ich habe das Ziel nicht mehr gesehen. Viele geben auf, weil sie gar kein Ziel haben oder weil sie das Ziel aus den Augen verloren haben. Leute, Christus ist das Ziel. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist all das, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das nicht einfach nur gut ist, sondern das erfolgreich ist. Reich an Erfolg. Das meint nicht nur materiellen Erfolg, das meint Lebenserfolg. Familienerfolg, Kinder, Enkelkinder, Familie, Einheit. Schöne Dinge, die man nicht nur mitteilt, sondern die man auch weitergeben kann an andere. Ein Segen zu sein für andere. All das ist Erfolg in meinen Augen. Mit Gott zu leben, jeden Tag zu wissen, mein Leben hat Sinn und Ziel. Und wenn es ein Ende hat, hat es nicht nur einen Übergang, sondern es hat das Endziel erreicht, was das Beste ist, was es gibt. Das ist für mich Erfolg. Wir laufen Langstrecke. Wenig Gepäck und viel Ausdauer sind hier die Schlüssel zum Erfolg. Um lastenfrei zu laufen, müssen wir möglichst nahe bei Jesus sein und ihm alle Lasten, Sorgen und Ängste blitzschnell übergeben. Je schneller du das lernst zu tun, desto erfolgreicher und desto besser ist dein Lauf. Und ich sag dir was, das Leben mit Christus macht Spaß. Und wir haben jetzt hier nicht die große Verfolgungssituation, wie es in anderen Ländern auch teilweise da ist. Wir haben hier ein Leben, wenn wir mit Christus leben, wow, das ist der Hammer. Wir können so viele coole Sachen erleben mit Gott. Weil wir in der Kraft des Geistes Dinge erleben, die die Menschen für unmöglich halten. Wir haben wahrscheinlich über 1000 Heilungen erlebt in unserer Gemeinde in den letzten 2 Jahrzehnten. Überleg dir doch mal, 1000 Menschen, die gesund geworden sind von irgendwas. Und es wird immer mehr, es wird immer besser. Es sind übernatürliche Dinge, Dinge, die dir auch ein Arzt nicht erklären kann. Die passieren, weil du oder ich oder jemand anders mit jemandem betet. Und sagt, die Bibel sagt, wenn wir das tun, passieren Wunder. Das glaubst du wirklich? Ja. Aber ganz sicher glaube ich das, weil ich es erlebe. Die ganze Gemeinde ist entstanden durch ein Wunder. Meine Mutter wurde geheilt, die echt ungläubig in einem Gottesdienst mitgezerrt wurde von einer Bekannten. Und dort geheilt wurde, einfach so. Gott sprach das aus durch einen Prediger und ihre Unfallverletzung war geheilt. Dann hat sie sich für Christus entschieden, sagte, wenn Gott so gut ist, dann will ich ihm nachfolgen. Okay, die Sache war gegessen. Dann fing sie an, unsere Familie von Christus zu erzählen. Wir dachten, naja, Mama hat einen neuen Spleen. Geht wieder vorbei. Gestern war es New Age, dann war es Pendeln oder irgend so Zeug, Astrologie, gestern ist es halt Jesus. So, und wir haben gewartet und gewartet und gewartet und es ging nicht mehr. Christus wurde immer stärker und immer stärker. Es wird immer mehr davon gesprochen. Sie hat uns wirklich belabert mit all dem. Ich habe ihr irgendwann geschrieben, ich war gerade in meiner Unteroffiziersschule, und ich sage, Mama, ich möchte nicht, dass du mir nochmal einen Brief schreibst, wenn du mir von diesem Christus wieder schreibst. So satt hatte ich das. Aber im Nachhinein, es hat schon gearbeitet. Ich habe mir Gedanken gemacht, weil ich kannte meine Mutter und ich wusste, blöd ist die nicht. Die läuft Dingen nach, die funktionieren. Auch Okkultismus funktioniert. Ja? Nicht falsch verstehen. Aber das hier, das war was anderes, das blieb. Das blieb jetzt seit 30 Jahren, folgt sie Christus nach, hat ihre ganze Familie zu Christus geführt. Gott sei Dank, wegen ihr bin ich heute Christ. Weil sie hat mich neugierig gemacht. Ihre Heilung, ich wusste, wie krank sie war, ich wusste, was los war. Und ich wusste, das war nicht möglich. Kein Arzt konnte das tun und Christus hat es getan. Und von dem Tag an haben wir Heilung erlebt, immer. In unserer Familie, in unserer Gemeinde, die dann entstand und all diese Dinge. Es gehört dazu. Übernatürlicher Lebensstil ist Standard für Christen. Und wenn du das noch nicht hast, tu Buße. Sag Gott, ich habe es dir nicht wirklich abgenommen, dass du das ernst meinst, dass ich das auch kann. Hände auflegen zum Beispiel. Hey, probier es aus. Trau deinem Gott was zu. Und schau mal, was passiert, wenn du in diesen übernatürlichen Lebensstil eintrittst. Leute, euer Leben wird Indiana Jones, Lara Croft. Weißt du, das ist das Leben von Iris und mir. Das ist unser Leben. Wir erleben Dinge und entdecken Dinge und sind so begeistert von Gott. Jetzt nach 28 Jahren immer noch und immer mehr. Ich möchte dir Hunger machen, Gott kennenzulernen, wie er wirklich ist. Nicht irgendeine religiöse Vorstellung davon, sondern dass du mit ihm anfängst zu reden. Und dass du auch anfängst zu hören. Dann Gott, was hast du mir zu sagen? Und dann schlägst du mal deine Bibel aus, die bestimmt daheim irgendwo liegt. Und schaust mal, was passiert, wenn du im Neuen Testament anfängst zu lesen. Auf einmal werden dir Worte lebendig, die werden dich fast anspringen. Und sagen, boah, das ist ja nur für mich geschrieben, oder? Das ist genau meine Antwort auf meine Frage. Und die Dinge passieren im laufenden Band, wenn du Gott nachfolgst. Aber es setzt voraus, dass echte Reue über deine Lebensschuld bei dir ist. Und dass du ihn um Vergebung bittest, weil damit fängt alles an. Der Ausweg führt immer über Buße. Immer. Auch als Christ, wenn du dich bekehrt hast und du gibst in Sünde gefallen. Der Ausweg führt immer über Reue und Buße. Was ist Buße? Buße ist, Gott, ich hab's kapiert. Ach, es war so blöd von mir. Vergib mir bitte, Herr. Ich will's nie wieder tun. Es war so schwachsinnig. Vergib mir. Ich krieg's alleine nicht hin. Ich brauch dich, Herr. Bitte vergib mir. Das ist Buße und Reue und Vergebung fließt. Da kannst du darauf warten, wann auf einmal ja, Vergebung kommt und sagt, danke Herr, das war's. Ja, das war's. Von mir ist es gestrichen, sagt Gott. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn du deine Schuld zu ihm bringst, ist er treu und gerecht und vergibt dir alle deine Ungerechtigkeit. Wow, so schnell, ja. Aber die Buße muss echt sein. Es ist kein Zauberspruch. Es geht kommt aus Beziehung heraus. Und aus der Sehnsucht am Anfang nach Beziehung. Und ich möchte fragen, wenn Sie hier sitzen und sagen, wow, das sind coole Sätze und das hört sich ganz nett an, aber ich habe nie mit Christus eine Beziehung begonnen. Vielleicht bin ich in irgendeiner Kirche oder vielleicht sogar im Pfarrgemeinderat, aber Christus und Beziehung, das ist neu. Wer das möchte, wer sagt, ich möchte so eine Beziehung haben, möchte ich, dass sie oder du, dass ihr aufsteht. Weil das müsst ihr schon machen. Und dann werde ich für jeden von euch beten. Und ich verspreche, die Beziehung tritt in Kraft. Ob wir uns nochmal sehen, weiß ich nicht, aber Christus geht mit. Wer möchte das? Wo ist jemand, der sagt, ja, ist mein Gebet? Ich sehe jetzt niemanden, der jetzt deswegen steht, oder? Oder sehe ich jemanden? Dann winkt mal kurz. Okay. Aber ich weiß eins, dass wir hier Menschen haben, die gerade genau wissen, dass sie nicht im Willen Gottes stehen. Dass sie in irgendeinem Bereich total daneben gehauen haben und das noch nie wirklich in Ordnung gebracht haben. Und es wäre schade, wenn wir hier gleich anfangen zu feiern und das Ganze für dich dann eine oberflächliche Sache wäre, weil du genau weißt, da trennt dich was von Gott und zwar was Entscheidendes. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Aber ich möchte, dass wir uns vorstellen, dass hier vorne so ein Altarraum ist. Gerade hier vorne vor der Bühne. Und ich möchte dich jetzt einladen. Vielleicht kommt das Musikteam nochmal nach vorne. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ja, das bin ich, das ist schon recht. Hier vorne hinzukommen. Und es Gott zu sagen. Niemandem sonst. Gott zu sagen. Gott, ich bringe dir jetzt das. Und das war Müll. Und es hast recht. Und das ist daneben. Und ich höre ab heute auf damit. Stopp, Ende Gelände. Aber ich brauche deine Vergebung. Ich möchte einen Neustart haben. Restart, sagen die Amerikaner, Neustart. Und das ist möglich. selbst wenn du richtig daneben gehauen hast. Und während wir jetzt dieses letzte Lied zusammen singen, bitte sei mutig und mach diesen Neustart, wenn du das brauchst, wenn du das bist. Schäm dich nicht, ob Leute zugucken oder nicht. Jesus ist am Kreuz verblutet, weißt du, der hat da gehangen und der hat sich auch nicht geschämt, weil der hing da für dich und der hing da für mich. Und deswegen sollten wir uns niemals schämen, wenn es um irgendwas Geistiges geht, sagen, Gott, ich habe was in Ordnung zu bringen. Ich war so oft vor so Altaren als Christ, als Pastor und habe gesagt, Gott, hier, dem Bereich, da bin ich wieder mal, habe ich versagt, ich brauche deine Hilfe und Vergebung. So, nutz die Chance hier und dann kannst du hinterher noch ganz anders feiern als vorher. So, nach dem Lied wird meine Frau nochmal nach vorne kommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz tolle Feier und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ewald und seinem ganzen Team. Wo ist Ewald? Oh, okay, der ist schon wieder am Action. Also vielen, vielen Dank für alle, die mitgearbeitet haben. Schauen, vielleicht findet sich ja jemand fürs nächste Mal. Danke für Bistro und Technik und ihr habt ja alles möglich gemacht, das Lobpreisteam hier. Ist ja fast wie zu Hause hier, nur noch schöner, vor allem mit dem Wetter. Okay, also nutzt die Zeit während dem Lied, bringt Dinge in Ordnung. Und ich werde hier vorne stehen und wenn du sagst, ich möchte kurz dir was sagen und möchte von dir einen Segen dafür, dass ich das wirklich, dass ich da rauskomme, dann werde ich hier in die nächsten 2-3 Minuten stehen. Okay.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei. unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.